Einen guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und ich freue mich ganz besonders zu sehen, dass es so viel Interesse daran gibt, etwas mehr zu lernen aus der Bibel über die Führung der Ehe und Familie. Es ist mir vor Jahren aufgefallen, dass man eine Ausbildung macht, um ein Auto zu fahren. Dass man eine Ausbildung macht, um im Beruf zu stehen. Dass man Ausbildungen und Anleitungen durchgeht, um gewisse Geräte zu bedienen. Aber dass sehr, sehr wenige Menschen sich haben ausbilden lassen von der Bibel her über die Frage der Ehe und Familie. Und umso mehr freue ich mich heute Abend zu sehen, dass so viele dieses Interesse haben. Wir wollen miteinander noch einmal beten, um den Herrn zu bitten, dass er uns leite in sein Wort. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns hilfst in diesen Minuten, dich richtig zu verstehen und auch dieses genannte Gebiet des Ehemannes auch im Lichte deines Wortes sehen, so dass wir falsche Einstellungen korrigiert bekommen und wir neu darüber nachdenken, was du von uns Menschen willst. Herr, es passt alles in ein Gesamtbild hinein und wir wollen, wenn wir heute Abend auch diese eine Seite sehen, es nicht abhängig sehen von allem anderen. Und daher bitten wir dich um deine Hilfe, dass wir die Ausgewogenheit deines Wortes bewahren. In Jesu Namen. Amen. Ein berühmter britischer General sagte einmal zu seinen Truppen: Gentlemen, denkt niemals ans Heiraten, bis ihr Kriegserfahrung hinter euch habt. Nun leider können viele Leute diesem zupflichten oder beipflichten und damit identifizieren. Es ist oft sehr schwer, mit anderen Menschen oder mit einem anderen Menschen auszukommen. Es fing ja alles so gut an. Am warmen Sommerabend, die Spaziergänge im Park, die angefachten Gefühle, die Blicke der Liebe, der warme Handdruck und dann irgendwas in der Zukunft kam später darauf auf dieses Paar zu und diese Ehe, die so gut begonnen hat in der Freundschaft, erkaltete und erstickte an sich selber. Niemand beginnt eine Ehe mit dem Plan, dass die Ehe bald in die Brüche geht. Jeder beginnt mit Hoffnung. Man geht nicht vor einen Traualtar, um Leuten öffentlich zu bekunden, wir sind einander treu, um nachher auch dieses Versprechen zu brechen. Meiner hat vielleicht mit ein bisschen Humor die ersten 7 Jahre der Ehe anhand von einer Erkältung folgendermaßen beschrieben. Das erste Jahr, sagt der Ehemann: Süßes Schätzlein, ich mache mir Sorgen um mein Liebstes wegen deines Schnupfens. Geh heute zum Krankenhaus und lass dich gründlich untersuchen und ruh dich gut aus. Ich besuche dich jeden Tag. Im zweiten Jahr sagt er: Schatz, dein Husten gefällt mir gar nicht. Ruf doch Herrn Dr. Müller an und er kommt sofort her. Geh doch ins Bett und erhol dich, so wie ein Schatz das tun soll. Im dritten Jahr sagt er: Du sollst dich hinlegen, Schatz. Ruhe kann dir viel helfen, wenn es dir gar nicht gut geht. Kann ich dir vielleicht eine Suppendose öffnen? Im vierten Jahr sagt er: Nun, Schatz, sei mal vernünftig. Nachdem du die Kinder ins Bett gebracht hast und das Geschirr gespült und den Boden gewischt hast, vielleicht kannst du dich hinlegen. Im fünften Jahr sagt er: Nimm doch ein Aspirin. Im sechsten Jahr sagt er: Ach, wenn du nur gurgeln würdest, würdest du aufhören, dich wie ein Seelöwe anzuhören? Im siebten Jahr sagt er: Hör doch endlich auf zu niesen. Willst du mir Lungenentzündung geben? Nun, es ist vielleicht krass, aber ich kenne von der Seelsorge leider viel zu viele Fälle, die gut begonnen haben, wo es dann nach kurzer Zeit nicht so aussah, wie der Beginn war. In 1870 in den Vereinigten Staaten hat es 27 Scheidungen auf 1000 Hochzeiten gegeben. 1972 hat es 455 Scheidungen auf 1000 Hochzeiten gegeben und die Zahl klettert, der Prozentsatz klettert und in Deutschland ist es allzu viel anders gar nicht. Wenn man nur sich überlegen würde, wenn die große Nobelfirma in Stuttgart mit dem schönen Stern Probleme hätte mit 50% aller hergestellten Autos in Sindelfingen, sodass nach kurzer Zeit sie vom Verkehr gezogen werden müssten, da würde man rasch nach der Ursache suchen. Und viele Leute scheinen sich keine große Mühe zu machen um die Tatsache, dass eigentlich es große Mängel in der Ehe gibt und man Lösungen suchen muss. Aber heute Abend darf ich noch einmal ermutigen, es gibt Lösungen für Familienprobleme. Leute suchen Lösungen und es gibt Lösungen, es gibt Hilfe und Hoffnung von der Bibel her. Die Bibel sagt sehr deutlich über die Aufgabe vom Ehemann den ersten Teil von unserem Thema, Familienaufseher, ja, dass der Ehemann diese Rolle von Gott zugewiesen bekommen hat. In 1. Timotheus 3, Vers 4, sowie auch in Epheser 5, die Bibel sagt da und an anderen Stellen, dass der Ehemann der Aufseher oder Vorsteher der Familie ist. Er wurde von Gott in diese Rolle gestellt. Ich habe mit einem gesprochen in der Seelsorge und er sagte, ich will ja kein Aufseher sein. Ich sagte, ob du willst oder nicht, du bist es. Ist die Frage, ob du ein Guter bist oder nicht. Denn er selber, als er heiratete, bekam diese Rolle zugeteilt. Und es kann sein, dass einer hier ist heute Abend, der ein bisschen darüber strittig wird und sagt, ich sehe nicht ein, warum der Ehemann diese Rolle zugewiesen bekommen hat. Ich habe das oft verglichen mit der Zuweisung der physischen Fähigkeiten in der Ehe, die Gott zugeteilt hat, wie er wollte. Er gab dem Manne die Fähigkeit, Kinder zu zeugen und der Frau die Fähigkeit, Kinder zu empfangen und Kinder zu gebären. Und niemand ist heute Abend im Unklaren darüber, dass Gott diese physischen Fähigkeiten gegeben hat. Gott hat sie zugeteilt, wie er wollte. Und die Rollenführung in der Ehe ist identisch mit der physischen Aufgabe eines jeden auch in der Ehe. Gott sah, dass es gut war, dass der Mann diese Aufgabe bekommen hat. Die Rolle der Aufsicht, der Versorgung, des Pflegens der Familie. Und viele Leute denken, ja, ich versorge meine Familie, ich bringe das Geld schon nach Hause. Nun, leider denken sie falsch, wenn sie denken, Versorgung handle sich nur um das Geld nach Hause bringen. Wir werden im Laufe dieser Woche weit mehr darüber sehen. Heute wird diese Rolle in Frage gestellt. Vor Jahren kam ein junges Paar auf mich zu und der junge Mann sagte, wir wollen eine Partnerschaft-Ehe. Wir wollen nicht eine Ehe haben, wo ich das Haupt bin und meine Frau in die Unterstützungsrolle ist, sondern wir wollen eine Partnerschafts-Ehe haben, wo wir beide Entscheidungen treffen und Gleichberechtigung haben. Das hört sich gut an, sehr gut. Und an vielen Ecken ist solch eine Behauptung oder solch eine Vorstellung gut und richtig und biblisch. Nur mangelt es an der Tatsache, dass die Bibel dem Mann diese Rolle zugewiesen hat. Nur das Problem ist, viele missverstehen, was gemeint wird mit Aufsicht. Worüber dieser junge Mann, dieser junge Ehemann sich aufgeregt hat, war über ein verzogenes, verstelltes, unbiblisches Bild von dem Ehemann. Und darüber sollen wir alle uns aufregen, darüber sollen wir das alle ablehnen. Ich sprach einmal mit einem älteren Herrn, der wieder heiraten wollte. Seine Frau war gestorben und er lernte eine Frau kennen und hat sich in sie verliebt und sagte, ich denke, sie ist wirklich eine dominante Person. Und in unserer Ehe wird sie die dominante Persönlichkeit sein. Sie wird die führende Rolle haben. Und er fügte hinzu, und ich lasse mich gerne führen. Nun, ich habe weiter mit ihm gesprochen über diese Vorstellung der Ehe und dass er die Aufgabe zugeteilt bekommen hat von Gott, die Aufsicht der Ehe zu haben. Und es gibt auch die andere Seite. Das ist ein Extrem. Rollenlose Ehen. Und das andere Extrem ist von vielen Ehemännern der Vergangenheit und auch der Gegenwart ausgeführt und wird ausgeführt, wo die Frau im unerträglichen Maß von dem Mann so unterdrückt wird, dass ihre Persönlichkeit praktisch draufgehen muss. Ich habe im vergangenen Jahr mit vielen Paaren zu tun gehabt, in denen dies der Fall war oder zu sein schien. Der Mann benimmt sich wie ein militärischer Befehlsgeber und alles hat nach seinem Kopf zu gehen, sonst geht gar nichts. Das ist überhaupt nicht das, was gemeint ist in der Bibel, wenn es um Familienaufsicht handelt von Seiten des Ehemannes. Beide Extremen sind falsch. Extremisten denken, ist meistens sehr gefahrgeladen. Und wisst ihr, in der heutigen Welt tendieren wir von einem zum anderen Extrem. Und was falsch war am einen Extrem, wird nicht aufgehoben, indem man ganz zum anderen Extrem rüberläuft in den meisten Fällen. Wir sprechen hier nicht von einem goldenen Mittelweg mit Kompromiss an beiden Seiten, sondern von dem ausgewogenen Platz Gottes, wo beide ihren richtigen Platz gefunden haben in der Ehe. Zunächst heute Abend müssen wir ein Problem behandeln, woher dieses unausgewogene Extremdenken kommt. Wenn wir das mal gesehen haben aus der Bibel, und das können wir von der Praxis immer wieder bestätigen, dann hilft es uns zu verstehen, wie wir der Sache angehen können. Ich möchte bitten, wenn die Bibel irgendwo in der Nähe liegt, dass wir gemeinsam 1. Mose aufschlagen. 1. Mose Kapitel 2 haben wir heute Morgen miteinander kurz betrachtet. Und in dieser Bibelstelle, in 1. Mose 2, ist der Bericht, der historische Bericht, wohl bemerkt und betont, unterstrichen, der historische Bericht von dem, wie Gott Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, schuf. Und in diesem Bericht lesen wir, dass Gott ihm eine Gehilfin schuf, die ihm entsprach. In 1. Mose Kapitel 3 kommen wir zu einem großen Problem in ihrer Beziehung zueinander. Und wir lesen in 1. Mose 3, und als nun das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, da nahm sie von dessen Frucht und aß und gab zugleich ihrem Mann davon und er aß. Da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Wir lesen in den Versen gleich darauf, was die Folge war von dieser Handlung von Eva und Adam. Es heißt hier, Vers 16, und zum Weibe sprach der Herr, ich will dir viele Schmerzen durch häufige Empfängnis bereiten. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und zweitens, du sollst nach deinem Manne verlangen, er soll aber herrschen über dich. Und zum Adam sprach er, dieweil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und von dem Baum gegessen und davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist, denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Dieser Fluch Gottes auf das erste Paar, und nicht nur auf das erste Paar, sondern auf die Menschheit von Adam und Eva an, wird nicht in Frage gestellt, denn mit dem Schweiß unseres Angesichts essen wir. Dornen und Disteln gibt es überall. Das ist ein Grund, warum ich nicht Bauer bin. Ich komme von dem Land. Mein Bruder ist ein Farmer geworden. Und die Landschaft war um mich. Er hat versucht, mich zu animieren, mit ihm in die Farm zu gehen. Und ich sagte eben nicht, weil ich mitgeholfen hatte, sommers Unkraut zu ziehen. Sie waren bis Spätsommer fast kleine Bäume. Und ich dachte jedes Mal, als ich auf die Felder ging, um diesen Fluch. Adam, du Dummkopf. musste trotzdem Unkraut ziehen. Auch die Frauen unter uns wissen um diese Schmerzen beim Kindergebären. Nur es gibt zwei Verse hier und zwei Dinge an der Aussage bei Eva, an der viele falsch gedacht haben. Viele Ausleger. Es heißt in Vers 16, sagte Gott zu Eva, du sollst nach deinem Manne verlangen. Und viele haben gemeint, sie wird ein warmes Gefühl in ihrem Herzen haben, wenn sie ihren Mann sieht. Nur bedenke, das ist ein Fluch, nicht ein Segen. Sie hat nicht die warmen Gefühle positiv für ihren Mann, dass sie ihn will und ihn umarmen will, sondern es ist ein Fluch. Und es heißt zum zweiten Teil, er aber soll herrschen über dich. Und das hört sich negativ an. Nun, es gibt eine einzige Bibelstelle im ganzen Alten Testament, wo wir einen Parallel haben. Und das ist gleich im nächsten Kapitel, Vers 7. Kapitel 4, Vers 7. Bei dem Hass von Kain und Abel, Gott sagte in Vers 6, wenn du gut bist, so darfst du dein Haupt erheben. Bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und ihre Begierde ist auf dich gerichtet. Sie will dich. Kain, diese Begierde der Sünde, will dich beherrschen. Sie will dich einnehmen. Du aber herrsche über die Sünde. Und wir haben da grammatisch einen genauen Parallel zu dem, was in Kapitel 3, Vers 16 steht. Das heißt dann, eine gefallene Frau in der Ehe, ohne die Hilfe Gottes, wie wir es heute Morgen gehört haben, ja, mit Gottes Hilfe, eine gefallene Frau, ohne die Hilfe Gottes zu beanspruchen, wird tendieren, nach der Leitung in der Ehe zu greifen, sich zu vergreifen an der Leitung der Ehe. Und der Mann als Reaktion darauf wird als gefallener Mann ohne die Hilfe Gottes tendieren, sie stets sündhaft zu unterdrücken. Und ohne Jesus haben wir dieses leider sehr schrecklich verstellte Bild in vielen Ehen, wo der Ehemann, um zu leiten, sie total unterdrückt hat. Oder das andere Extrem, wo die Frau die Leitung übernommen hat und der Ehemann entweder sich hat scheiden lassen von seiner Frau oder resigniert hat in der Ehe und sagt, leite du. Mich interessiert's gar nicht mehr. Diese beiden Extreme gibt es, wenn wir die Hilfe Gottes nicht beanspruchen. Das ist ein Teil der Auswirkung vom Sündenfall. Woher kommt dann dieser Geschlechterkampf in unserer Gesellschaft? Das ist kein deutsches, kein westliches Phänomen, kein Phänomen in der gebildeten Gesellschaft und in der ersten Welt. Es ist ein weltweites Phänomen von gefallenen Menschen, dass wir ständig tendieren, uns zu vertun, uns hineinzugreifen in den Plan Gottes und uns falsch zu benehmen. Wir haben hier eigentlich mit einem anderen Plan zu tun in der ursprünglichen Aussage Gottes. Schau mal Vers 29 von Kapitel 1 an. Das ist, was Gott eigentlich ursprünglich geplant hat. Und merke wohl die Worte in diesem Vers. Siehe, ich habe euch beiden alles Gewächs auf Erden gegeben, das Samen trägt. Und alle, die Samen tragen, sie sollen dir zur Nahrung dienen. Über allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was auf Erden kriecht und allem, was eine lebendige Seele hat, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben hat. Und Gott sah, dass es gut war. Moment, Vers 28. Ja, Vers 28. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde, machet sie euch untertan und herrschet gemeinsam über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht. Es war ursprünglich geplant, diese gemeinsame Herrschaft von Mann und Frau über die Schöpfung Gottes. Der ursprüngliche Plan ging in die Brüche durch den Sündenfall und wir haben von da an eine Herrschaftssucht des Mannes und leider durch die gefallene Frau ein sich vertun wollen an dem ursprünglichen Plan Gottes für die Ehe. Männer und Frauen sollten führen nach Gottes Plan, aber es war der Egoismus von der Menschheit, die zu diesem Problem heute führt. Jeder denkt egoistisch nur an sich. Das ist das Problem. Auf Hochzeiten zu sein, und wir waren gestern auf einer Hochzeit, ist was Schönes. Nur bei mir im Herzen ist immer die Frage, hat dieses junge Paar oder auch erfahrene ältere Paar erkannt und bekannt, was für Probleme da liegen in sich selber, was ihre eigene Ehe kaputt machen könnte? Hat dieses Paar erkannt? Denn so schön der erste Tag der Ehe ist, so kann es schrecklich enden, wenn man nicht weiß, dass Egoismus die Ehe kaputt machen kann. Ich habe auf der Königstraße in Stuttgart vor Jahren oft Umfragen gemacht. Und bei diesen Umfragebogen war eine Frage da, nach Ihrer Ansicht, was ist das Hauptproblem der Menschheit? Das ist eine gute Frage. Stell mal diese Frage manchen Leuten. Du wirst interessante Antworten bekommen. Und manche Leute haben es erkannt, das Hauptproblem der Menschheit ist der Egoismus des Menschen, dass er sich selbst bezogen und nicht Gott zur Ehre lebt. Und es ist der Egoismus, die Selbstbezogenheit, Selbstsucht, wenn man will, die unsere Ehen und Familien ruinieren. Das kam vom Sündenfall her. Und das bedeutet ganz besondere Reibungsfläche und Probleme innerhalb der Ehe. Ehemänner tendieren, ohne Gottes Hilfe Unterdrücker zu sein. Gott hat aber Folgendes geplant in der Ehe, dass die Ehe Gott verherrlichen sollte. Erstens, weil es sein Wesen darstellen sollte. Zweitens, die Einsamkeit zu beseitigen, 1. Mose 2,18. Drittens, Kinder und Fortpflanzung, 1. Mose 1,28. Viertens, physische Erfüllung in der Ehe gegenseitig, 1. Korinther 7, 3-5. Und fünftens, Freude miteinander. Hebräer 13, Vers 4. Aber der wunderbare Plan Gottes wurde und wird durch die Sündhaftigkeit des Menschen verachtet und die Freude, die Gott geplant hat, wird eigentlich nicht erlebt und viele Ehen werden mit Gewalt auf den Schutthaufen geworfen, weil Leute keine Hoffnung mehr sehen in ihrem Zusammenleben. Männer, und das müssen wir deutlich hören, wir Ehemänner haben nicht den natürlichen Hang, unsere Frauen zu lieben. Warum weiß ich das? Weil Gott uns einen Befehl gegeben hat, unsere Frauen zu lieben. Und Gott wirft nicht um sich mit Befehlen, die nicht notwendig sind. Gott hat den Befehl gegeben, unsere Frauen zu lieben, weil wir etwas tun, lernen müssen zu tun, was wir nicht von Natur aus tun. Von Natur aus lieben wir uns selbst. Von Natur aus schauen wir nach unserer eigenen Genugtuung, nach unserer eigenen Behaglichkeit. Wir dienen uns selbst. Bitte bring mir meine Pfeife und meine Zeitung und meine Pantoffeln, dass ich mich ein bisschen ausspannen kann nach der Arbeit. Das ist das gängige Bild von dem Ehemann, der sich dienen lässt von seiner Familie. Das ist aber kein Bild von der Bibel. Das müssen wir deutlich mehrmals sagen heute Abend, dass das gängige Bild nicht dem biblischen entspricht. Wir haben in dem ersten Buch der Bibel schon vielmals die Auswirkungserscheinungen von dem Problem der gefallenen Menschen. Ich habe hier 6 nur gelistet in dem ersten Buch der Bibel. Durch den Sündenfall litt die Familie erstens an viel Weiberei, Kapitel 4, Vers 1, 1. Mose 4,1. Zweitens an Ehebruch, Kapitel 16. Drittens an Homosexualität, Kapitel 19 bei Lot. Viertens Unzucht und Vergewaltigung, Kapitel 34. Fünftens Inzucht und Prostitution, Kapitel 38. Und sechstens boshafte Verlockung, Kapitel 39. Ein Katalog, schon im ersten Buch der Bibel, von der Auswirkung von unserem Egoismus. Übrigens, bevor ich darüber springe, weil ich auch diese Woche nicht plane, viel mehr darüber zu sagen, möchte ich an diesem genannten fünften Problem, Inzucht, etwas sagen. Es ist häufiger der Fall, als man denkt, dass manche Leute Inzucht erlebt haben. Ich habe nie daran gedacht, bis in den letzten paar Jahren, wo Fälle mir gebracht werden in der Seelsorge. Ich habe im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten mindestens 3 oder 4 Fälle, eins in den letzten Tagen in der Seelsorge ist mir begegnet. Schreckliche Situationen, von denen man nicht spricht. Leute, die so gelitten haben in ihren Familien, schämen sich darüber zu sprechen, wissen nicht, mit wem sie darüber sprechen können. Und ich möchte heute Abend ermutigen, wenn das Problem vorhanden ist bei jemandem, sucht Hilfe. Denn es gibt Leute hier in dieser Gemeinde, die kompetent sind zu helfen und bereit sind, das zu tun. Das möchte ich hier nur kurz erwähnt haben. Die Gesellschaft hebt das Negative, das Dreckige hervor und lacht über den, der Positives erlebt hat. Eine Jungfrau wird belächelt. Ein junger Mann, der nicht Erfahrung gesammelt hat vor der Ehe auf sexuellem Gebiet, wird als Schwächling dargestellt. Gottes Plan wird so verstellt, dass die Welt alles falsch sieht und das Falsche für positiv erklärt und das Positive für falsch. Heute Abend möchte ich noch einmal sagen, es gibt eine Antwort. Wir leben in einer Welt, in der der Strom des Denkens ganz falsch läuft gegen Gottes Plan. Aber für uns, wenige Menschen in der Gesellschaft, denen die Bibel wichtig ist, gibt es hier eine konkrete, handfeste Antwort für uns Männer in der Führung unserer Familien. Ich möchte bitten, dass wir Epheser Kapitel 5 nachschlagen. Epheserbrief Kapitel 5. Und wir haben heute Morgen in diesem Abschnitt gesehen, wie wichtig es ist, das gründlich zu studieren, weil für uns eine deutliche Aussage hier ist über unsere Aufgabe in der Familie. Ich sehe viele ledige Männer unter uns und das ist gut so. Junge Männer sollen hören. Väter, sag es deinen Söhnen. Sagt es euren Söhnen, dass sie zu Hause das lernen. Wo sollen sie es sonst lernen, wenn sie es von uns nicht in dem Vorbild, so wie auch in der Lehre hören, was Gott über dieses Thema zu sagen hat. Kapitel 5, Vers 18 spricht von der Fülle des Heiligen Geistes. Und berauschet euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes. Steht unter, als Christen, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Lasst euch beherrschen von Gott. Das ist die Gesamtaussage an alle Gruppen, die hierauf genannt werden. Und da gibt es als eine Auswirkung Freude im Herzen durch die Lieder, redet miteinander in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Dankbarkeit zweitens, Vers 20, und saget allezeit Gott dem Vater Dank für alles. Und drittens Demut. Seid dabei einander untertan in der Furcht Christi. Das ist eine gegenseitige Untertänigkeit. Dieser Vers sollte irgendwo in dein Gedächtnis so eingeschrieben sein, dass du es nie wieder vergisst. Vergiss nicht, dass Vers 21 ein Schirmbegriff ist für alles, was in den Versen folgt. Seid demütig einander gegenüber. Und dann beginnt er mit Frauen. Und zum Zweiten geht er über zu den Männern. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan. Vers 22. Vers 25. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Aber schau Vers 6, Kapitel 6, Vers 1 an. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Das ist Demut den Eltern gegenüber. Ihr Väter, Kapitel 6, Vers 4. Reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Eltern sollen ihren Kindern gegenüber demütig sein. Und ihr Knechte, Vers 5, gehorchet euren leiblichen Eltern. Und als letztes Gebiet, Vers 9, Kapitel 6, ihr Herren, erzeiget den Knechten dasselbe und lasse das drohen. Demut. Gegenseitig sollen wir Christen gekennzeichnet sein von Demut einander gegenüber. Wie soll ein Ehemann seiner Frau gegenüber demütig sein? Ihr Männer, Kapitel 5, Vers 25, ihr Männer, liebet eure Frauen. Viele Ehemänner haben dieses leider gelesen und gemeint, es heiße, ihr Ehemänner, dirigiert eure Frauen. Herrschet über eure Frauen. Unterdrücket eure Frauen. Aber es heißt in Wirklichkeit, ihr Männer, liebet eure Frauen. Und das bedeutet, Männer, seid demütig euren Frauen gegenüber. Es ist Agape-Liebe. Es ist die Liebe einer ganz besonderen Art, die bereit ist, mit dem Willen, das Objekt der Liebe, dem Objekt der Liebe zu dienen, das Objekt der Liebe zu tragen. Es ist die Art dieser Liebe ist, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Nun stelle ich eine Frage. Musste Christus vom Himmel kommen? Die Antwort ist nein. Warum kam er? Um sich der Last seiner Braut zu unterwerfen. Er kam, um uns als Gemeinde hochzuheben, zu tragen. Er kam uns, um uns den Kopf zu waschen, sondern um uns die Füße zu waschen. Er kam, um der Gemeinde zu dienen. Ihr Ehemänner, liebet eure Frauen mit der dienenden, gleichartigen dienenden Liebe, mit der Christus der Gemeinde gedient hat und mit der er die Gemeinde geliebt hat. Ich weiß es nicht, was es dir tut als Ehemann, aber wenn ich das lese, da werde ich sehr gedemütigt. Denn ich weiß, dass ich dieser Liebe nicht gleiche in meinem Umgang mit meiner Frau im totalen Sinn. Wir Ehemänner haben eine große Aufgabe, denn unser Vorbild als Ehemänner ist vollkommen. Christus hat vollkommen geliebt. Ich muss bereit sein, für meine Frau zu sterben. Bin ich bereit, für sie aufzustehen in der Nacht, wenn die Kleine schreit? Nun, ich kann die Kleine nicht voll versorgen, ich bin nicht die Mutter. Aber bin ich bereit, wenn ich das tun kann, für meine Frau aufzustehen und ihr zu helfen? Das ist die Frage, ob wir bereit sind als Männer und das auch tun, dass wir unseren Frauen dienen, so wie Christus der Gemeinde dient. Viele Männer sind wie der Mann im Wilden Westen. Ich komme ja aus dem Wilden Westen in den Vereinigten Staaten. Von einem Indianerreservat. Meine Eltern wohnen noch heute auf einem Indianerreservat in dem Bundesstaat Washington. Und es gibt eine Geschichte. Ich hoffe, sie ist nicht eine wahre Geschichte. Von einem jungen Brautpaar. Und der junge Ehemann hat mit seiner Braut eine Fahrt gemacht in der Pferdekutsche. Und irgendwo hielt das Pferd an. Wurde bockig. Und er schlug darauf ein und redete darauf ein und das Pferd kam wieder zum Laufen. Und er schrie laut, das war Nummer eins. Nach einer Weile hielt das Pferd noch einmal an. Und mit Mühe und Not hat er das Tier noch einmal zum Laufen gebracht und schrie gleich danach, das war Nummer zwei. Und ein drittes Mal passierte das. Und er schrie ganz laut, das war Nummer drei, stieg ab, holte seinen Revolver und erschoss das Tier auf der Stelle. Wobei seine Braut, ganz in Aufregung aufgelöst, schrie, warum hast du das bloß getan? Worauf er schrie, das war Nummer eins. Schrecklich. Ich hoffe, die Geschichte stimmt nicht. Es gibt eine katastrophale Auswirkung, wenn ein Ehemann denkt, er könne seine Frau so behandeln, in so unmenschlicher, unfreundlicher, liebloser Weise. Der Text sagt, liebet eure Frauen. Es ist die stärkste Art der Liebe, nicht abhängig vom Gefühl. vor vielleicht jetzt 10 Jahren, ein amerikanisches Ehepaar von den Staaten war in Stuttgart und irgendwo, weil sie Eheprobleme hatten, hörten sie von einem englisch sprechenden Pastor in Stuttgart und haben mich angerufen und kamen dann zum Gespräch. Über 20 Jahre verheiratet, die Kinder sind jetzt groß geworden und nur noch ein Jahr und dann verlässt das letzte Kind das Nest. Und sie beide bekundeten, er mit Doktortitel, Professor in einer Universität in den Staaten, wir lieben uns nicht mehr. Der Ofen ist aus. Es ist eigentlich kein Gefühl mehr da füreinander. Viele Leute meinen, wenn es so weit kommt, dann ist alles aus, da kann man nichts mehr machen. Oh ja, da kann man viel machen. Der Seelsorger Jay Adams sagt, wenn Leute zu ihm kommen und sagen, Dr. Adams, der Ofen ist aus, wir haben keine Liebe mehr füreinander, er weiß, was sie meinen. Sie meinen meistens, es ist diese Art von Liebe, wo das Herz ein bisschen schwerer schlägt, wenn er die andere, er sie sieht oder so. Und diese Gefühle nicht mehr da sind nach einer Weile. Sie haben sich zerstritten, sich so lange in die Haare und in die Wolle bekommen, dass sie sich nicht mehr ertragen können. Sie sind nicht mehr Liebhaber, sie sind Feinde geworden. Und J. Adams sagt, gut, wenn ihr sagt in der Ehe, ihr könnt euch nicht, ihr habt keine Liebe mehr füreinander, dann habe ich eine Antwort für euch. Die Bibel sagt, ihr sollt euch in der Ehe lieben. Wir können das romantische Liebe nennen. Es gibt auch ein zweites Niveau der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagte auch, und wenn ihr zu Feinden geworden seid, dann heißt es auch in der Bibel, liebet eure Feinde. Also sie kommen nicht davon weg, dass sie lernen müssen, einander zu lieben in der Ehe. Und heute Abend möchte ich mit Nachdruck betonen, dass es nie zu spät ist, erstens im Gebet um Vergebung zu bitten für das, was wir kaputt gemacht haben, und zweitens um diese Liebe von Gott zu bitten, dass er uns mit dieser Liebe erfüllt, noch einmal neu für unseren Ehepartner. Selbst wenn über längere Zeit, um zum weltlichen Ausdruck zurückzukommen, der Ofen der Gefühle der Liebe längst aus ist oder gewesen ist. Gott kann das neu anzünden. Gott kann neu das Feuer legen in unsere Herzen. Wir müssen aber bereit sein, das zu wollen in unseren Ehen. Diese Liebe eines Ehemannes für seine Frau ist erstens eine selbstopfernde Liebe. Vers 25. Gleich wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Eine sich selbst opfernde Liebe. Was bist du bereit, als Ehemann zu opfern für deine Ehefrau? Was bist du bereit aufzugeben, damit es ihr gut geht? Denn David sagte, ich wollte dem Herrn nichts opfern, was mich nichts kostet. David sah, ein Opfer soll mich was kosten. Was kostet dich deine Liebe für deine Frau? Dieses selbstopfernde Liebe. Es soll Zeit kosten. Stell dich darauf ein, mit deiner Frau Zeit zu verbringen. Zeit weg von deinem Hobby. Weg von deinen persönlichen Plänen. Weg von deinen persönlichen, egoistischen, selbstbezogenen Zielen, um Zeit zu nehmen für deine Frau. Ich habe nach kurzer Zeit entdeckt, dass die Frau, die der Herr mir gegeben hat, gerne Spaziergänge macht. Und wir machen längere Spaziergänge. Gestern Abend so um 9:30 machten wir uns auf, um einen Abendspaziergang zu machen in der schönen, sauberen Abendluft. Kinder alle im Bett. Und wir konnten dann einen Spaziergang machen. Hand in Hand, Arm in Arm, durch die Stadt laufen, im Bummel, zusammen, miteinander redend. Immer wieder Zeit füreinander zu haben, diese Dinge zu tun, die man einst getan hat am Anfang, vielleicht, die aber eventuell im Laufe der Zeit eingeschlafen sind. Selbstopfernde Liebe bedeutet auch, nicht nur Zeit zu haben, sondern zwei Ohren zu haben, dass man zuhört, wenn sie spricht. Manche unserer größten Missverständnisse in unserer Ehe kamen daher, dass ich nicht zugehört habe, als meine Frau sprach. Es gibt das berühmte Bild von dem Ehemann, der sich versteckt hinter seiner Zeitung und sie redet und er sagt, Und wo sie dann, ich habe das ein paar Mal im Fernsehen gesehen, über den Raum läuft und die Zeitung runterreißt und sagt, du, ich will deine Ohren haben. Sie will unsere Aufmerksamkeit haben. Sie will wissen, was uns bewegt. Darf ich an dieser Stelle euch eine andere Bibelstelle zeigen? Schreibt es auf, es ist wichtig. Römer 8, Vers 32 sagt uns Ehemännern etwas ganz Gewaltiges. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Vers 31. Römer 8, Vers 32. Welcher sogar seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Die Frage ist beantwortet mit, das wird er tun. Alles, was wir als Gemeinde Jesu brauchen, bekommen wir durch wen? Über Christus. Jesus sagte, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, kommt über mich, ich bin der Mittler, ich gebe es dir. Die Braut Jesu bekommt, was sie braucht, über den Bräutigam. Die Bedürfnisse der Braut Jesu werden gestillt durch den Bräutigam. Demütigend, aber wahr ist es, dass unsere Ehefrauen zu uns kommen sollten, kommen können und von uns das bekommen, was sie brauchen. Bedürfnisse gestillt. Eine Frau braucht Geborgenheit. Wie stillst du das Bedürfnis der Geborgenheit in deiner Frau? Eine Frau braucht Ermutigung. Wie hast du deine Frau zum letzten Mal ermutigt? Eine Frau braucht Zärtlichkeit. Wann hast du das letzte Mal deine Frau umarmt und ihr gesagt, dass du sie liebst? Hier ist ein schreckliches Problem bei vielen Situationen, in vielen ehelichen Situationen, dass die Ehepartner sich nicht mehr umarmen, dass sie kein Interesse mehr haben ineinander. Helga kam vor Jahren in die Seelsorge. Sie sagte etwa eine Stunde zuvor am Telefon, ich bin bereit, mir das Leben zu nehmen. Als sie in unserem Wohnzimmer saß, fragte ich, ob ihr Vater ihr je gesagt hätte, dass er sie liebe. Und sie sagte darauf, nein. Und dann habe ich die Frage gestellt, hast du je gesehen, dass dein Vater deiner Mutter Zärtlichkeit gezeigt hat? Hat er sie je umarmt? Hat er sie je geküsst in deinem Beisein? Nein. Eine, der diese Geschichte hörte, kam auf mich zu und sagte, das einzige Mal, dass er als Junge je gesehen hätte, dass sein Vater seine Mutter berührt hätte, war, als er die Leiche berührt hat im Sarg. Gott gab uns Gefühle. Und für die Ehe hat Gott diese Gefühle gemeint, dass wir bereit sind, als Ehemänner unsere Frauen zu lieben. Christus kam und nahm die Kinder auf den Schoß. Er weinte zärtlich über die Not seiner Jünger. Er weinte über die Not der Welt. Er nahm sich in Erbarmen die Not der Welt an. Wenn wir Ehemänner der Liebe Jesu gleichen wollen, dann haben wir eine riesengroße Aufgabe. Dass wir bereit sind, die Not unserer eigenen Frauen wie die eigene Not zu sehen und bereit sind, sie zu tragen, wie Christus uns trägt. Das gibt einen Seufzer von uns, wenn wir bloß daran denken. Eine Aufgabe, die zu groß für uns ist. Es ist nicht nur eine selbstopfernde Liebe, es ist zweitens eine reinigende Liebe, Vers 26, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Ich will meiner Frau helfen, dass sie vorwärts kommt. Ich will sie in ihrem Leben reinigen. Ich will, dass sie eine bessere Frau wird. Das ist das, was Gott hier meint, dass wir Ehemänner das als unsere Ausrichtung haben sollen und müssen für unsere Ehe. Eine reinigende Liebe. dass die schlechten Gewohnheiten wegfallen, dass sie wachsen in der Persönlichkeit und wir ihnen helfen zu wachsen. Und drittens, Vers 27, eine erhebende Liebe, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch irgendwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Man kann bald feststellen, wie ein Ehemann über seine Ehefrau denkt, wenn man hört, wie er über sie spricht. Wenn ich höre, dass ein Ehemann schreckliche Witze macht über seine Frau oder herabtuende Bemerkungen oder einen herabtuenden Ton gebraucht, um seine Frau zu beschreiben, dann weiß ich, der Wurm ist in der Beziehung drin. Kein Ehemann, der seine Frau liebt, tut irgendwas anderes, als sie erheben, wenn er die Möglichkeit hat, spricht positiv über sie, denkt positiv über sie und hat dieses im Auge, was in Vers 27 steht, dass sie heilig sei und tadellos, dass er sie erhebt und nicht, dass er sie herabtut, selbst wenn sie Fehler macht. Warum weiß ich das? Weil Christus so darauf aus ist, uns als Gemeinde zu erheben und zu reinigen und zu erbauen. Machen wir Fehler? Haben wir je gelogen? Haben wir ihn je betrübt? Sind wir je abgewichen von unserer Aufgabe in der Gemeinde Jesu? Leider ja. Und Christus trotzdem geht seiner Gemeinde nach und liebt sie und liebt sie und vergibt ihr und dient ihr und hilft uns in unserer Not. Eine erhebende Liebe. Ich möchte ganz kurz zum Schluss noch eine Bibelstelle erwähnen, in einem Vers, in 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Die Aufgabe für uns Männer ist uns hier auch ein bisschen erweitert. Die Frau ist total gestört. Ich möchte eine sehr ernüchternde und vielleicht erstaunliche Tatsache von Epheser 5 und 1. Petrus 3, Vers 7 uns weitergeben als Schlussgedanken. Die Beziehung eines Ehemannes zum Herrn, eines gläubigen Ehemannes zum Herrn, ist nur so gut wie seine Beziehung zu seiner Frau von seiner Seite her gesehen. Ich möchte den Satz ein bisschen umformulieren und es noch einmal sagen. Meine Beziehung zu Christus ist nur so weit in Ordnung, wie meine Beziehung zu meiner Frau von meiner Seite her gesehen. Das bedeutet, von meiner Seite her muss ich meiner Frau dienen mit der Liebe, mit der Christus mein Herz gefüllt hat durch den Geist. Ich muss bereit sein, ihr zu vergeben, sie zu tragen, sie zu Christus zu tragen und alles zu tun, was ich kann, was in meiner Kraft und meinem Ermessen liegt, damit es ihr gut geht. Wenn ich das nicht tue, kann ich nicht behaupten, zwischen mir und Gott würde alles stimmen. Wenn ich weiß, Gutes zu tue und es nicht tue, gegenüber meiner Frau, habe ich gesündigt an meiner Frau und kann eigentlich vergessen, Kraft zu haben, wenn ich mit anderen spreche über Christus. Männer sind leider oft passive Versager, was ihre geistliche Pflicht in der Ehe anbelangt. Sie sitzen da und denken, irgendwie wird's schon recht werden. Eben nicht von alleine, sondern indem wir als Ehemänner bereit sind, uns zu beugen unter der mächtigen Hand eines liebevollen Vaters und zu sagen, Herr, ich brauche einen neuen Anfang. Wir waren schon jahrelang in Deutschland, als ich gemerkt habe, dass ich völlig falsch lag in der Führung meiner eigenen Ehe. Ordiniert als Pastor, dienend in einer Gemeinde, habe ich völlig versagt. An der täglichen Familienbibellese und am täglichen Gebet in der Familie. Ich kam zu meiner Frau Nancy und sagte, du Schatz, es tut mir leid, dass ich hier völlig versagt habe. Ich möchte um deine Vergebung bitten. Ich weiß, dass es unsere Beziehung zum Herrn und zueinander schwer beeinträchtigt hat, dass ich da versagt habe. Ich möchte aber jetzt und ab jetzt neu beginnen. Und mit Gottes Hilfe es täglich tun, dass wir als Familie die Schrift lesen und als Familie miteinander beten. Meine Frau hat mir vergeben und sagte mit wenigen Worten einen Satz, der mich sehr gedemütigt hat. Sie sagte: Roger, ich habe das schon lange gesehen und habe lange darüber im Stillen gebetet. Sie hat nicht die Leitung übernommen, sie hat gebetet. Ich bin sehr dankbar für die Frau, die der Herr mir gegeben hat, die ich nicht verdiene, Geschenk seiner Gnade. Und bin sehr dankbar für die Ehe, die der Herr uns geschenkt hat. Ich sagte heute Morgen, es hat Engpässe gegeben, Missverständnisse gegeben. Wir sind nicht Leute mit irgendwelchen Flügen oder Heiligenschein oder sonst irgendwelchen extra Dingen. Wir sind Leute wie alle anderen, die lernen miteinander mit Gottes Hilfe zu rechnen. Und ich möchte euch heute Abend wirklich ans Herz legen, es gibt Grund zur Ermutigung, wenn wir bereit sind zu sagen: Herr, nicht mehr nach meinem Plan, sondern ab jetzt nach deinem Plan. Ehemänner, wacht auf. Ich frage mit Nachdruck: Bist du bereit als Ehemann, wenn du versagt hast, neu anzufangen? Bist du bereit, als Ehefrau für deinen Mann zu beten, dass er diesen Neuanfang macht? Bist du bereit, als lediger junger Mann zu sagen: Das ist mein Ziel, das, was hier steht, so will ich meine Frau lieben, so wie Christus seine Gemeinde liebt? Eine große, unmögliche Aufgabe, die wir nur in der Fülle des Heiligen Geistes ausführen können. Wir müssen immer wieder zurückkommen, dass wir es nicht können, nur Christus durch uns. Wir beten zusammen. Danke, Vater im Himmel, dass du an diesem Abend mit uns redest durch dein Wort. Danke für das Vorbild Jesu, der als Ehemann in seiner Familie, seiner Braut gegenüber uns so liebt. Dass er uns durchbohrte Hände entgegenstreckt und sagt: Komm, folget mir nach. Vater im Himmel, hilf uns als Ehemänner bereit zu sein, unseren Frauen so die Liebe zu zeigen, die du uns gegeben hast in Christus, dass sie beginnen zu merken, es ist was Neues in uns. Stärke unsere Liebe zu dir und mehre unsere Liebe zu unseren Frauen. Und ich bitte dich im Namen Jesu für die Frauen unter uns, deren Männer nicht so sind. Gib ihnen eine intensivere Bereitschaft zu beten, dass du eingreifst und du die Änderung schaffst, die allein du kannst. Und da, wo Schmerz und Herzeleid und Weinen und große Schwierigkeiten vorhanden sind, bitte, Herr, greife du ein in dieser Woche in unseren Familien und ändere du das, was der Feind an Sieg gewonnen hat. Wir beten dich an und danken dir für deine Hilfe. Herr, diese Worte aus deinem Wort sind uns Maßstab, aber ohne deine Hilfe können wir es nicht tun. Wir bitten dich, durch deinen Geist befähige du uns, das zu tun. In Jesu Namen. Amen.